Sie kommen beruflich aus verschiedenen Bereichen, aus der Kunst, dem Sachbuch, der Soziologie, aber sie haben eine gemeinsame Vergangenheit. Die Künstlerin Bettina Munk, die Sachbuchautorin Karin Wieland und ihr Mann, der Soziologieprofessor Heinz Bude. Der, Heinz Bude, hat gerade die Gründungsdirektion des Documenta-Instituts in Kassel übernommen und ist jetzt mein Gast hier in HR2 Kultur. Allerdings in einer ganz neuen Rolle, nämlich als Romanautor. Denn besagte drei haben zusammen ein Buch geschrieben über Kreuzberger Hausbesetzer vor 1989. Aufprall heißt der Roman. Und ab heute liegt dieses Buch in den Buchhandlungen aus. Schönen guten Tag, Heinz Bude.
Hallo, Frau Munk.
Ja, jetzt erzählen Sie mal, wie schreibt man denn einen Roman zu dritt? Wie funktioniert das?
Ach, eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Wir haben uns am Anfang so ein paar Themen ausgedacht, die irgendwie vorkommen sollten. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir schauen, wie wir jetzt mal anfangen zu schreiben, wie sich das fügt. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir brauchen doch irgendwie zwei Stimmen, die sich irgendwie so ein Paar bilden, was sich durch so einen Roman schlängelt. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir eine Figur erfinden, die Thomas heißt, und eine Figur erfinden, die Luise heißt, hinter denen ein Wir, das wie so eine Art antiker Chor thront, der immer die Geschichte dieser merkwürdigen Gruppe, dieser Gruppe von jungen Menschen erzählt, die da zwei Häuser besetzen und dann eine ganz eigentümliche Beziehung haben, die durch ein Schicksal darstellt. Nämlich es gibt einen sehr schlimmen Autounfall, weil ein Paar aus dieser Gruppe auf die Idee kommen, nach Prag zu fahren. Das machte man damals Anfang der 80er Jahre, um dort ein Saxophon zu kaufen. Und auf dem Rückweg werden sie von einem Laster der Sowjetarmee gerammt und eine unserer Besetzerinnen ist sofort tot. Und die andere, die Luise, schwebt sehr lange in Lebensgefahr. Und der Thomas, der mit in dem Auto ist, dem passiert nichts.
Im Roman heißt es, wir liebten den Pop, trugen unterm Parker Hippie-Blusen, saßen begeistert inmitten von glimmernden Räucherstäbchen. Wir glaubten, wir seien Kommunistinnen. Was war denn das für eine Zeit? Inwiefern war das ein echter Aufbruch?
Na, das war die Zeit eigentlich noch in der Schule, wo wir das glaubten. Also da hatten wir so ein paar komische Lehrer, die da ankamen, die jetzt so Korthosen hatten und uns irgendwie davon was von Gesellschaft erzählten. Und man sagte irgendwie, wenn es um die geheimen Verführer ging in der Werbung, dann musste man irgendwie sagen, das sei gesellschaftlich vermittelt. Dann hatte man schon mal ein paar Punkte gemacht. Also, und dann hatten wir auch noch die Leute, dann diese K-Gruppenreste, die dann in der Provinz und in den Städten wie Wuppertal auch umhergingen und quasi agitiert haben. Und wir sind quasi aus diesen Resten herausgekommen und hatten allesamt das Gefühl, um die es hier geht, dass sie irgendwann genug von Westdeutschland hatten, wie man das damals von Berlin aus sagte. Wir wollten nach West-Berlin in eine Insel, die so arm war, so sehr noch nach Krieg aussah, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und in dieser Öde, in dieser Welt, wo man noch irgend glaubte, irgendetwas machen zu können oder zumindest seinen Schmerz genießen zu können, da haben wir uns merkwürdigerweise zu Hause gefühlt.
Haben Sie das alles auch so erlebt oder ist der Roman reine Fiktion?
Alles ist daran wahr, alles ist erlebt, nur die Figuren sind sehr zusammengesetzt aus vielen Figuren. Also ich bin nicht der Thomas, der da vorkommt, aber natürlich habe ich für den Thomas die Regie übernommen und die Luise ist nicht die Bettina, die da vorkommt, aber natürlich sind Elemente von der Bettina in der Luise drin. Wichtig ist, dass wir das alles im Reich der Fiktion erzählen wollen. Es ist wirklich ein Roman und das erlaubt ihnen, quasi Dinge auszubuchstabieren, die sonst im Leben ungesagt, unangedeutet geblieben wären. Das erlaubt ihnen die Fiktion, das ist auch etwas Verrücktes, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich wollte den Thomas eigentlich viel ironischer anlegen, mit so einer Art irgendwie Überheblichkeit geradezu. Und dann ist er mir unter der Hand immer tragischer geworden. Ich wollte das gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass da plötzlich eine ganz tiefe Bindung an die Luise existiert, obwohl die nie Sex gehabt haben, obwohl die nie ein Liebesverhältnis haben. Aber sie sind durch dieses Schicksal, dieses Unfall aneinander gebunden. Und dann bin ich fast wahnsinnig traurig geworden zwischendrin. Und dann wird der Thomas so verrückt, verbohrt sich in sein Leben, dass er dann anfängt zum Schluss der Bettina auch Vorhaltungen zu machen. Sie käme aus einer Professorenfamilie und könne Kunst machen. Er habe eine Scheißfamilie mit einem Lastwagenfahrer und müsse Philosophie studieren und er wolle die Welt erklären und sie habe es immer besser. Und er hat so einen Hass auf sie in New York und irgendwann glaubte er, er kommt aus diesem Hass nur noch raus und dann passiert der Mauerfall.
Hm. Wer kam in der Hausbesetzerszene zusammen? Was hatten die Menschen für einen Background?
Das ist das Verrückte, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Wir waren eine wirklich heterogene Gruppe. Es gab Leute dabei, das waren so die geborenen Fuscher aus der Unterklasse. Es waren Leute dabei, die quasi mit einer tiefen depressiven Problematik aus Italien nach Berlin gestrandet sind. Es gab Medizinstudierende dabei, Studierende sagt man heute, da haben sie auch noch Studenten gesagt, Medizinstudenten dabei. Es gab welche, die Philosophie studierten. Es gab welche, die Krankenschwestern waren. Es gab welche, die auf dem Katasteramt gearbeitet haben. Also eine wirklich wilde Mischung. Das Interessante war, alles das, was heute die Gegenwartsliteratur so wahnsinnig beschäftigt, nämlich, dass man sich an den Universitäten und an den Gymnasien irgendwie fremd fühlte als Kind von unten, das hat von damals bei uns überhaupt keine Rolle gespielt, obwohl ich eben diese Hassgeschichte von dem Thomas erzählt habe. Aber es war sozusagen für uns als Besetzer, Leute, die ein Haus okkupiert haben, das aufgebaut haben, wahnsinnige Sachen gemacht hat, Dächer geteert haben, Nazi-Überfälle durchgestanden haben. Das war alles kein Thema, weil zum Beispiel bei dem Nazi-Überfall, der dort geschildert wird, war wichtig, dass so ein Fuscher dabei war, der wusste nämlich, wie man einem Nazi-Oberen richtig mit so einem Baseballschläger so richtig einen auf den Kopf gibt, damit er niedersinkt, damit sonst kommt man aus dieser Situation nicht raus.
Die Hauptfigur Luise, sie möchte gerne Künstlerin werden, sagt an einer Stelle ihres Romans, unser Zusammenleben war anstrengend. Zwar teilten wir alles, aber es gab kaum Nähe. Das hat mich ja dann doch erstaunt.
Es ist keine Nähe in dem Sinne, dass die Seelen ineinander schwappen. Es ist so etwas, was man heute mit einem merkwürdigen, fast etwas veralteten Begriff Solidarität nennt. Die Solidarität des Schicksals im Sinne einer Gemeinsamkeit, zu der man sich aus ganz unterschiedlichen Motivlagen entschlossen hat. Ich weiß noch genau, also der Thomas weiß noch ganz genau, wie man dann plötzlich in so einer Gruppe war und so ein Haus besetzt hat. Und es war wie aus dem Nichts, als ob man irgendwie in so einer Puschenkneipe gestanden hat und sagt, guck mal, da müssen wir irgendwelche Häuser, da ist eins zu besetzen und da können wir mal hin. Und wups, hat man das gemacht und hat sich gar nicht so wahnsinnig vergewissert, wer da alles dabei ist. Und war eigentlich überrascht, wer dann da alles am Ende da war. Verrückterweise, trotz aller Unterschiedlichkeit, auch aller Einsamkeit, die da drin war, ist natürlich auch eine Einsamkeit jeweils da. Man war ja losgelöst von seiner Herkunft, von seinem Zuhause. Und ich hatte auch niemanden mit, Thomas erst recht nicht. Und da hat man sich zusammengefunden in dieser Erfahrung, und das ist jetzt ganz wichtig, sich selber einen Grund zu schaffen. Also, und zwar ohne Grund einen Grund zu schaffen. Wir haben nicht an Prinzipien der Interpretation geglaubt. Wir haben nicht daran geglaubt, dass es ein Modell des gerechten Lebens gäbe oder so irgend so etwas. Das Einzige, was uns interessiert hat, etwas zusammen zu tun, diesen Raum uns zu nehmen, der von dem wir dachten, der steht uns zu, diese Häuser sind leer, und zu sagen, dies ist ein Haus, in dem wir ein anderes Leben machen können.
Die 80er waren ein Aufbruch, auch ein Bruch mit den 68ern. Welche Spuren hat die Zeit damals hinterlassen? Was ist von dem Geist von damals auch heute noch spürbar?
Also ich glaube, dass wir quasi einen der Schlüsselromane der Babyboomer geschrieben haben, weil wir so etwas wie ein Bild eines existenziellen Experimentalismus zeichnen, dass man Dinge ausprobiert hat, sich Dinge angemaßt hat, dass man Dinge definiert hat, obwohl man da gar keinen Grund zu hatte, sich so aufzuspulen, und vor allen Dingen, dass man sich Dinge zugemutet hat, die sich dann zwischendrin als viel zu groß entpuppt haben. Und dieses einfach machen, einfach tun, zu sagen, definieren ist besser als kritisieren und das darin seine ganze Existenz reinzuwerfen, das wollten wir in einem Bildungsroman erzählen, der nicht der Bildung eines Ichs, wie beim Wilhelm Meister ist, sondern ein Bildungsroman einer Gruppe, die dann am Ende in unterschiedliche Richtungen auseinanderläuft. Manche werden so neoliberale Leute, die in einer Werbeagentur arbeiten, andere werden Ärzte und Chefärzte, wieder andere werden Professoren. Und manche sind einfach verschwunden und man weiß in diesem Roman nicht, was eigentlich aus ihnen geworden ist.
Aufbruch heißt der Roman, eine Erinnerung an die Hausbesetzerszene in Berlin-Kreuzberg und an die wilden 80er Jahre. Geschrieben hat das Buch der Soziologieprofessor Heinz Bude zusammen mit seiner Frau, der Autorin Karin Wieland, und mit der Künstlerin Bettina Munk. Herr Bude, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Munk.